Ja, willkommen zu, ja, eigentlich einem Jubiläumsvortrag, denn TechKids gibt es seit 10 Jahren und ja, ich würde euch heute gerne erzählen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber noch viel wichtiger, wie wir uns die Zukunft einer verstehbaren digitalen Welt vorstellen. Und ich würde das gerne mit einer Frage beginnen. Wer hat denn eine Idee, was mit verstehbar gemeint sein könnte? Wie stellt ihr euch etwas vor, das verstehbar ist? Wer traut sich? Okay. Dann, ja, doch jemand.
Ja, vielleicht so, dass ich nachvollziehen kann, wie Entscheidungen, mit denen ich konfrontiert bin, getroffen werden. Also sowohl auf technischer als auch auf sozialer Ebene.
Okay, ja, gut. Also etwas durchschauen, ja. Entscheidungen, die getroffen werden, durchschauen können oder Dinge allgemein durchschauen können. Traut sich noch jemand, so von eurem Gefühl her, wie stellt ihr euch das vor, das verstehbar ist? Okay, gut. Ja, dann schauen wir uns das gleich mal an, was damit gemeint ist, eine verstehbare digitale Welt und vor allem gemeinsam für alle zu schaffen, wie das aussehen soll. So ein paar Stichpunkte sind schon aufgeführt, Technik hinterfragen, ja, also man soll irgendwie sich die Frage stellen können, was Technik macht, digitale Sachen verstehen können, auch ein aktives Gestalten, also nicht einfach nur sich was angucken, sondern auch auf etwas einwirken irgendwie, selber entscheiden und ja, auch wieder ein bisschen aktiver, kreativ erschaffen, ja, also so die Grundgedanken, um die sich das Ganze ranken soll, aber wie es überhaupt zu diesem Slogan gekommen ist und was TechKids eigentlich ist und was ich euch eigentlich erzählen möchte und zu was ich euch hoffentlich motivieren möchte, das freue ich mich jetzt euch in den nächsten 45 Minuten erzählen zu dürfen. Ja, was war denn eigentlich? Das ist jetzt die Frage, was ist eigentlich TechKids? Hat denn jemand schon mal was von unserem Verein oder von dem Projekt TechKids gehört? Oder hat was von den Frog Labs auf der Frostcon schon mal gehört? Oder ist vielleicht gerade bei den Frog Labs sogar? Okay, ja. Eine Reise in das zum Thema, was machen eigentlich Kinder und Jugendliche mit Technik, begann mit einem Satz, der eigentlich kennzeichnend für meinen Ausstieg aus dem Schulsystem war und aus dem Lehramtsstudium. Nämlich der Satz von einer Lehrkraft meiner Schule, an der ich ehrenamtlich gearbeitet habe als IT-Projektlehrkraft. Ich frage doch nicht einen 11-Jährigen, ob er mir einen Laptop bereitstellt. Wo kommen wir denn da hin? Ja. So, und na, worum ging es? Es ging ganz einfach darum, dass es in einem sehr starken Partizipationskonzept auch SchülerInnen gab, die durchaus sehr kompetent waren und um die Idee, dass man diesen SchülerInnen dann auch Vertrauen entgegenbringen könnte und sie entsprechend, wenn sie das denn wollen, Verantwortung übernehmen lassen kann. Und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass das für viele andere gar nicht so selbstverständlich war wie für mich. Und ich habe mir gedacht, ach so, ja nee dann, nee natürlich nicht. Also man kann ja auch ohne Laptop unterrichten, ja, geht ja auch. okay, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie kommt es eigentlich dazu, dass es da so unterschiedliche Sichtweisen gibt und vielleicht auch die Angst, dass man viel jüngeren Menschen, auch sehr jungen Menschen, entsprechend Vertrauen und Kompetenzen zumutet. Und daraus hat sich letztendlich ergeben, dass eine kleine Reise begann, nämlich über das Jugendprogramm hier der Frostcon 2011. Eigentlich schon, fängt hier bei 2012 an, ging es darum, wie denn das Jugendprogramm einer Open-Source-Konferenz gestaltet sein soll. Und da gab es dann zum ersten Mal auch das Experiment zu sagen, okay, vielleicht sollten wir uns nicht einfach nur mit TutorInnen hinstellen und versuchen, Kindern irgendwie Wissen über Programmieren oder sowas einzutrichtern oder beizubringen, zu vermitteln, sondern vielleicht sollten wir stattdessen versuchen, Kinder zu fragen, was sie eigentlich können oder was sie sich schon immer mal gefragt haben, wie irgendwas funktioniert. Und das war das erste Mal, dass hier auf der Froscon dann Workshops von 10, 11, auch 14, ja, aber auch von 10- und 11-Jährigen angeboten wurden für andere Kinder und Jugendliche. Das Ganze wurde dann 2013 so groß mit über 60 Leuten, später wurden es dann über 100 Kinder, die jedes Jahr hier bei der Froscon waren und in diesem Setting sich mit Technikthemen beschäftigt haben. Dieses Jahr sind wir wieder ein bisschen weniger aus organisatorischen Gründen und weil dieses Jahr insgesamt sehr wenige Kinder insgesamt an Jugendfreizeiten teilnehmen. Aber sonst waren das sehr viele. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, darum ist dann eine ziemlich umfangreiche Geschichte entstanden. 2013 bis 2016, so die ersten 3-4 Jahre, da war eigentlich unsere Idee, wir sind so die freie Software-Jugendorganisation. Ja? Also irgendwie, da fehlt was. Kinder und Jugendliche, freie Software, da gibt es nicht so richtig Kontakt. Und es gibt für alles mögliche Jugendorganisationen. Und die Idee war letztendlich, naja, wenn wir 100 Kinder, ich weiß gerade nicht, wie viele es auf dem Foto sind, hier auf der Froscon haben, warum sollen die nicht eigentlich dauerhaft sich mit Themen der freien Software und Open Source beschäftigen, selber was beitragen, selber Dinge entwickeln, die auch von anderen genutzt werden oder halt einfach sich ein wenig mit dem Gedanken beschäftigen, dass man auch gemeinsam was erschaffen kann und nicht nur benutzen kann schon. Ja? Das sah dann so aus, dass wir noch weitere Jugendprogramme gemacht haben, Coding-Projekte in Schulen, Fahrten zum Chaos Communication Congress, aber immer so gedreht, technisch, um die Idee, naja, wir wollen irgendwie Kindern freie Software zeigen. Und da hat sich aber natürlich gezeigt, was aus heutiger, rückblickend, muss ich sagen, was eigentlich zu erwarten war. Das Ganze ist ein ziemlich abstraktes Thema, gerade wenn man nicht schon in der Hacker-Szene irgendwie drin ist, dann mit dem Themenfeld konfrontiert zu werden und erklärt zu bekommen, naja, also hier gibt es Software, da hast du Rechte und da kannst du selber dran rumprogrammieren. Das ist nicht alles. Ja. Und ja, das war der Zeitpunkt, dass wir mit TechKids 2.0 sozusagen uns überlegt haben, also eigentlich geht es ja um was anderes. Es geht ja nicht nur um Software und um Code, sondern es geht darum, was gemeinsam zu machen, um das mitbestimmen zu können. Also hier zu sagen, naja, also, dass man bei Software mitbestimmen kann, was einem da jetzt irgendjemand reinprogrammiert und dann kann man Bugs aufmachen und vielleicht Patches einreichen, das ist sehr abstrakt. Was schon weniger abstrakt ist, ist, wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen eigentlich diesen Open-Source-Gedanken auch in unserer Organisation komplett leben. Und das haben wir dann wirklich in den Fokus gerückt, indem wir gesagt haben, naja, Kinder sollen nicht nur an Software mitwirken, sondern insgesamt partizipieren. Und dafür gab es dann die Idee, schon eine ziemlich umfangreiche Teamstruktur aufzubauen, auch zu gucken, wer möchte welche Themen mitgestalten, wer möchte denn vielleicht, wenn es technisch bleiben soll, bei uns in der Systemadministration helfen oder in der Organisation von Veranstaltungen. Vielleicht möchte sich ja auch jemand darum kümmern, dass es gutes Essen gibt bei einer Veranstaltung oder solche Sachen. All diesen Open-Source-Gedanken und erstmal die Idee, dass man was zusammen macht und dass nicht wir als BetreuerInnen hergehen und sagen, so, wir bauen jetzt was für euch, sondern ihr baut mit, das auf alle Ebenen halt zu bringen. Dazu gab es regelmäßige Workdays, bei denen dann in diesen Teams auch dann gearbeitet wurde, so Hackathon ähnlich, aber eben nicht nur Software und Code und Technik, sondern halt auch Hackathon an unserer nächsten Sommerfreizeit, Hackathon an der Fahrt zum Kongress. Wir organisieren und gestalten Dinge auf allen Ebenen zusammen. Was uns dann begegnet ist, war, dass das vielen Leuten zu abgeschlossen war irgendwie. Ja, wir hatten da irgendwie so eine Bubble, in der dieser Open-Source-Gedanke gelebt wurde und der wo Leute was zusammen gemacht haben. Aber wie man da reinkommt irgendwie, das war nicht ganz klar. Und irgendwie, ja, sind das eigentlich nur Kinder? Können da nur Kinder mitmachen oder Erwachsene vielleicht auch? Und so sind dann letztendlich drei Projekte entstanden. Schulfrei, Hack and Fun und den Leoparden gibt es gar nicht. Also den Leoparden gibt es schon noch. Der sitzt als Maskottchen bei uns in der Mensa auf dem Stand. Drei Projekte entstanden mit drei etwas unterschiedlichen Zielen und Ideen, in denen wirklich gezielt auch auf darauf hingearbeitet werden sollte, den Gedanken zu verbreiten und auch über den Verein hinauszutragen. Da war dann die Idee, alle sollen mitmachen und wir haben dann auch in diesem Schulfrei, ja, das ist ein Projekt, da gehe ich gleich noch drauf ein, da sollte es darum gehen, wirklich auch gezielt mit Schulen in Kontakt zu treten und auch den Gedanken, dass mit freier Software und vielleicht auch mit SchülerInnen-AGs und Informatikkursen Schule gestaltet werden kann auf digitaler Ebene. Das wurde stärker mit Ausstellungen auf der Didakta und so weiter. Ja, und letztendlich ist das, was dann als Grundidee zu dem Gedanken, den ich im Kern heute gerne vorstellen möchte, geführt hat. Und dem, was wir uns erhoffen, was in den nächsten Jahren in dem Bereich Kinder und Jugendliche gestalten, digitale Dinge aktiv mit, wir uns da so ein bisschen wünschen und uns als ideales Ziel vorgestellt haben. Ja, das sind die drei Ideen, die eigentlich alles umspannen sollen. Fängt an mit einem eher, noch leicht passiven Hinterfragen und Verstehen. Die Idee ist, alle sollen das Recht haben, Technik kritisch zu hinterfragen. Ja? Das heißt, ich soll erstmal die Möglichkeit bekommen, überhaupt fragen zu dürfen, was macht denn dieses App da eigentlich? Oder was tut das vielleicht im Hintergrund oder wie wurde das eigentlich gebaut? Einfach wirklich die Neugier entwickeln zu können und zu dürfen. Da ist was, das funktioniert irgendwie und jetzt lasst mich mal rausfinden, wie das funktioniert. Ja. Und das hat natürlich viele verschiedene Ebenen. Das hat einmal die Ebene, ich muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass ich was einfach nicht nur hinnehmen kann, sondern tatsächlich erstmal den Gedanken und das Mindset entwickeln, dass ich überhaupt erstmal zu der Frage hinkomme und mir denke, naja, also da ist jetzt was und irgendwie muss das ja entstanden sein und irgendwer muss sich da ja was bei gedacht haben und das irgendwie technisch umgesetzt haben. Da muss ich erstmal hinkommen. Und dann ist der nächste Schritt, in dem Moment ist das, was verstehbar sein soll, nämlich das, was ich mir angucken möchte, wo ich mal eine Klappe aufmachen will oder was ich mal auseinandernehmen und kaputt machen will, dass ich natürlich dann auch das Recht dazu bekomme, das tun zu dürfen und nicht, mein Lieblingsbeispiel, der größte Handyvermieter der Welt, Apple, mir sagt, du hast ja jetzt ein teures Gerät gekauft für sehr viel Geld, aber bevor du da irgendwie reingucken darfst oder irgendwas machen darfst mit dem Gerät, guck nochmal in unsere Nutzungsbedingungen oder frag mal nett nach, ob das erlaubt ist. Ja? Kommt da bloß nicht auf die Idee, zu viel selber zu machen. Ja? Oder für Software, ne, für freie Software, Open Source, das ist für niemanden hier was Neues, dass man einfach das Recht hat, auch wirklich reingucken zu dürfen und nicht sich dann irgendwie halb strafbar macht oder Gefahr läuft, dass sein Gerät gesperrt wird oder irgendwie solche Sachen. Und, aber ganz wichtig, das sind nicht nur Hersteller, sondern, da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, das sind natürlich auch alle Menschen, die ein technisches, digitales Umfeld für andere Leute gestalten. Und im Bereich Kinder und Jugend sind das natürlich insbesondere auch Schulen, Lehrkräfte und Eltern, die letztendlich ja auch zu einem gewissen Grad Entscheidungen für ihre Kinder treffen und hier natürlich auch den Gedanken entwickeln sollen, dass auch Kinder bei dieser Techniknutzung erstens Freiräume brauchen und zweitens die Möglichkeit bekommen sollen, sie zu hinterfragen. Und das nicht heißt, du machst das, weil der Lehrer das gesagt hat oder die Lehrerin, sondern du darfst das auch hinterfragen, warum denn jetzt eigentlich Microsoft deine Daten erfahren muss, im einfachsten Fall irgendwie ausgedrückt. Ja, das darfst du auch fragen und das darfst du auch deine Eltern oder deine Lehrkräfte fragen. Ja. Der zweite Punkt ist etwas weniger passiv, frei entscheiden. Ja, Hersteller, Schulen, Eltern, hier habe ich sie jetzt ausdrücklich genannt, müssen auch Entscheidungen respektieren. Ja, da geht es natürlich um ein Miteinander, aber letztendlich geht es darum, ja, was man jetzt als wieder etwas polemisches, vereinfachtes Beispiel immer wieder gerne mal sieht, ist der Fall, dass zum Beispiel Lehrkräfte vorschreiben, dass nur mit einer ganz bestimmten Software eine Präsentation für ein Referat gemacht werden darf in der Schule. Ja, du darfst das nur mit PowerPoint machen. Wenn du LibreOffice nimmst und es kommt das gleiche Ergebnis raus, dann kriegst du eine schlechtere Note. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen. Passiert alle Nase lang. Ja? Dass hier Entscheidungen respektiert werden und vielleicht auch es normalisiert wird, wenn ich nicht in einem WhatsApp-Klassenchat drin sein möchte. Ja? Und ich dadurch nicht an den Rand gedrängt werde, dass erstens auch meine MitschülerInnen letztendlich das verstehen können, warum ich das vielleicht nicht möchte und das respektieren können. Aber dass auch Eltern und Lehrkräfte nicht noch zusätzlichen Druck in solche Richtungen ausüben. Ja? Das sind hier die Ideen. Und natürlich dann, wenn ich dann soweit bin, dass ich weiß, ich habe Möglichkeiten, Dinge zu hinterfragen, ich habe Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was mit mir, meiner Technik und meinen Daten passiert, dann letztendlich auch sagen zu können, okay, ich kann auch aktiv mitgestalten. Wäre ja schon cool, wenn wir einen Klassenchat hätten, dann bringe ich mich jetzt mal ein, denn da kann man ja auch was Sinnvolles bauen. Ja, oder ich hätte gerne eine Fitnessuhr, aber ich habe irgendwie rausgefunden oder gelernt, da ist auch ganz viel Tracking dabei. Ich könnte mir ja selber eine bauen. Ja, dann weiß man vielleicht nicht, wie es gehen soll, klingt doch eher kompliziert. Aber auch da gibt es auf Open-Source-Basis Bausätze oder man kann zumindest mal in der Gruppe überlegen, naja, was brauche ich denn eigentlich, um Schritte zu zählen oder irgendwie sowas, ja, und sowas selber zu bauen. Ne, aber wirklich auch erstmal in die Richtung zu kommen, dass mir bewusst wird, dass ich das Gerät nicht nur aus dem Regal nehmen oder bei Amazon kaufen kann. Das wäre ein guter Punkt für euch, bis zu diesem allgemeinen Punkt, bevor ich auf die drei Projekte, die drei Ideen, die da jetzt in der praktischen Umsetzung anstehen, dann hier erstmal zu diesem allgemeinen Thema etwas zu sagen, wenn ihr dazu Fragen oder Feedback habt. Okay, sonst haben wir da natürlich später auch noch sehr viel Gelegenheit zu. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, was das erste wichtige Projekt, Hack and Fun. Hier geht es wirklich darum, dass man junge Menschen erreicht, also primär junge Menschen, ich muss nochmal betonen, das Ganze gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, ja, auch Erwachsene dürfen Technik hinterfragen und an Technik rumbasteln. Und auch Menschen jeden höheren Alters dürfen sehr gerne auch gemeinsam mit anderen Erwachsenen oder auch mit Kindern an Technik basteln und Technik auseinandernehmen, ja, und lernen, wie es funktioniert. Auch sich das gegenseitig zeigen, was sie rausgefunden haben. Das Wichtige hierbei ist, dass es da nicht irgendwie eine vorgegebene Richtung gibt, dass alt irgendwie jung was beibringt, sondern die Idee ist, wenn man zu einem Angebot kommt, das, wo es um eine verstehbare digitale Welt geht, dass man natürlich auch offen dafür ist, dass ein 10-Jähriger einem erklärt, wie man denn jetzt eine Wetterstation mit Matrix-Anbindung baut. Ja, das wäre jetzt ein praktisches Beispiel. Und wenn man dafür offen ist, dann ist das Ganze natürlich völlig altersunabhängig. Es geht darum zu zeigen, dass man Technik selber gestalten kann, dass alle von und miteinander lernen können und darum, dass eben nicht von einer blöden Vortragsfolie was vorgelesen zu kriegen oder an der Tafel was angeschrieben zu kriegen, sondern wirklich irgendwas ausprobieren, wie funktioniert es, was muss ich tun, damit es kaputt geht, was muss ich tun, damit es wieder ganz geht. Ja? Das wirklich auszuprobieren und nicht Häppchen für Häppchen vorgelegt zu kriegen, so das wird jetzt programmiert, das wird jetzt nicht programmiert und hier ist der nächste Lernschritt, ja? Sondern wirklich, dass man selbst geleitet, aus Neugier geleitet, letztendlich den Weg dahin findet, das zu erforschen und zu erlernen, was man eigentlich sich vorgestellt hat. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Ja, man kann auch was anderes dabei lernen. Ja? Lernziele sind schön, aber wenn man irgendwo anders abbiegt und zum anderen Lernziel kommt, ist das nicht falsch und keine Katastrophe. Genau. Dafür sind natürlich Grundsätze wie freie Software, ja, das wäre ein Grundsatz bei uns, dass wir eigentlich in solchen Settings von uns aus freie Software einsetzen, ne, damit man auch die Werkzeuge, die dafür genutzt werden, verstehen kann. Das ist aber hier ganz wichtig, dass das ein Werkzeug dann für eben diese Verstehbarkeit ist. Ja, so kann das aussehen. Das sind ein paar Fotos von unserer letzten großen Sommerfreizeit vor ein paar Wochen auf dem Jugendzeltplatz. Es geht halt darum, man probiert zusammen Dinge aus. Hier die Lernsettings sind eben auch nicht so gedacht, dass man, wie gesagt, ältere TutorInnen hat, sondern das in der Mitte ist, sind nicht zwei Kinder, die komplett neu dabei waren beim Löten, sondern und da auf der anderen Seite vom Tisch steht jemand und erklärt gerade, sondern sie beschäftigen sich gemeinsam damit und und natürlich auch viel drumherum. Ne? Das ist was wir bei sehr vielen Angeboten auch aus dem Bereich Coding und so weiter für Jugendliche vermissen, ist der Community-Charakter drumherum. Ne? Was jetzt hier beispielhaft als gemeinsames Grillen oder Volleyballspielen dargestellt ist. Es geht ganz einfach darum, auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Ja? Deswegen gestalten wir die Angebote auch gezielt so, dass man wirklich jetzt in dem Fall über 3 Tage gemeinsam auf dem Zeltplatz verbringt. Und das führt dann halt dazu, dass man halt auch mal einen halben Tag zusammen eben nicht programmiert oder so, sondern sich einfach im normalen Spiel miteinander beschäftigt. Ja. Dazu gehört aber eben auch, dass vielleicht doch dann doch mal noch 3, 4 Kids oder so, die wirklich von ihren Technikbasteleien total angefixt sind, dann abends am Lagerfeuer zusammensitzen, aber dann doch noch das Laptop dabei haben und doch noch weiter an ihrem Python-Spiel programmieren. Ja, das vermischt sich einfach. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass sich das vermischt. Und irgendwie Technik lernen und Freizeit haben, nicht zwei Dinge sind, die nebeneinander stehen, sondern dass sich das wirklich ergänzt und auch vermischen kann. Ja, die zweite Schnittstelle wäre dann letztendlich das Thema schulfrei, wo es darum geht, naja, wo verbringen denn Kinder und Jugendliche eigentlich die meiste Zeit und wo wird die meiste Bildung, wie auch immer man diesen Begriff jetzt fast schon definiert, wo wird denn am meisten Bildung eigentlich gemacht? Und das sind natürlich Schulen, wobei hier auch ganz klar, steht ja gar nicht so deutlich drauf, aber auch andere Bildungseinrichtungen, ja, also Orte, wo Bildung gemacht wird, das sind dann zum Beispiel auch Makerspaces, Hackspaces, Jugendtreffs und so weiter, dass in diesen Bereichen eben nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch eine gewisse Normalität, dass eben das Hinterfragen und Gestalten von, ja, natürlich auch nicht technischen Dingen, ja, also Partizipation auf politischer Ebene und gestalterischer Ebene ist hier natürlich genauso wichtig, aber jetzt in unserem Kontext auch gerade auf digitaler Ebene ein Hinterfragen und Mitgestalten ermöglicht wird und das eben dadurch, dass wir zum Beispiel Schulträgern, Schulen helfen, zum Beispiel auch freie Software in der Schule einzusetzen oder eben nicht nur das, sondern auch zum Beispiel im Informatikunterricht oder in der Computer-AG an einer Software, die in der Schule eingesetzt wird, wirklich mitzuprogrammieren, ein kleines Modul hinzuzufügen, keine Wegwerfprojekte im Informatikunterricht zu machen, die aus dem Lehrbuch kommen, sondern zu sagen, hier, wir haben jetzt hier die Möglichkeit für eine Software, die wirklich bei uns, oder nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch sehr viel großflächiger eingesetzt wird, einen kleinen Beitrag zu leisten. Dabei können wir was lernen, was vielleicht auch im Lehrplan steht, das ist völlig in Ordnung. aber das, was wir da machen, das bietet einen Mehrwert und das vergammelt danach nicht in eurem Informatikheft oder wird gelöscht, sondern ihr habt da was, was ihr nachhaltig mitgestalten könnt. Ja, solche Ideen auch in die Schulen zu bringen und letztendlich Lehrkräfte und Schulen dabei zu unterstützen, ist vielleicht auch umzusetzen mal in einem Projekt. Ja, das ist ein wichtiges Thema oder das wichtige Thema Nummer zwei. Kann so aussehen. Ein paar Beispiele, was wir da schon gemacht haben. Ausstellungen auf Konferenzen, auch hier wieder hinten in der Mensa, ganz hinten durch, in der Fensterecke, hinten links sind die Stände von TechKids und vom Alexis-Projekt. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da vorbeikommt. Und an den Ständen sind natürlich nicht nur erwachsene EntwicklerInnen beteiligt, sondern auch immer wieder Kinder und Jugendliche. Und das oben rechts ist ein Teil des Entwicklungsteams von unserer Schulverwaltungssoftware Alexis, die also wirklich produktiv eingesetzt wird. Ein Landkreis in Ostdeutschland will sehr viele Schulen auf diese Software umstellen. Und an dieser Software sind eben sehr junge Menschen beteiligt, die dann hier zur Jubiläumsfeier dieses Projektes eine Lübecker Marzipantorte essen. Das Projekt stammt zum guten Teil aus Lübeck. Ne? Oder eben auch dann die Sachen dann schon im ziemlich professionellen Umfeld dann auf einer Didakta, für die es nicht kennen, ist so die größte Bildungsmesse Deutschlands, total überflutet von Kommerz und wir wollen ganz viele Abos und möglichst viel DRM in Schulen bringen, überflutet. Und da ist dann halt uns auch wichtig, da entsprechend einen Gegenpol zu setzen, ne? Und auch die Ideen, die hinter offeneren Konstrukten stecken, letztendlich dann auch dem Publikum, was sich auf diesen Messen aufhält, wie Lehrkräfte und Schulträger letztendlich zu präsentieren. Das letzte der drei Projekte, das ich hier ansprechen möchte, ist das Projekt Inidakt. Und hier geht es jetzt wirklich gar nicht so sehr um Technik. Also schon irgendwie, aber nicht darum, Coding und Programmieren oder sowas zu vermitteln oder das Thema mit technische Mitgestaltung in Schulen zu bringen. Sondern hier geht es darum, dass man digitale Werkzeuge halt auch nutzen kann, um Lernen und die Beschäftigung mit Wissen oder mit Interessen zu unterstützen. Das Ideal ist im Wesentlichen, ganz grob umrissen, da wo wir jetzt die Situation haben, dass man möglichst viele Kinder in einen Raum setzt und sagt, ja, wir haben jetzt hier einen ganz genau vorgegebenen Lernpfad, auf dem ihr ein vorgegebenes Lernziel erreichen müsst. Und nach der 5. Klasse könnt ihr genau das, nach der 6. Klasse könnt ihr genau das und nach der 10. Klasse könnt ihr genau das, wie ihr in Klausuren bewiesen habt, das aufzubrechen und zu sagen, man kann auch nicht technisches Lernen, Mathematik, Erdkunde, Gesellschaftswissenschaften, kann man auch flexibel gestalten, bis hin zu dem absoluten Ideal, dass man einen möglichst großen Haufen von lerninteressierten Menschen, das ist grundsätzlich ja erstmal jeder, dass Lernen irgendwie lästig ist und man keinen Bock hat auf Schule, das ist was Schulen einem vermitteln, leider, sehr häufig. Das ist nichts, was natürlich ist. Ja? Natürlich ist, dass man sehr, sehr viel Spaß am Lernen hat und eigentlich niemals aufhören möchte, neue Dinge zu lernen. Das ist das, was eigentlich entwicklungspsychologisch uns eigentlich vorgegeben ist. Wer Kinder hat oder selber mal in die Schule gegangen ist, der weiß, dass das natürlich in der Praxis in der Schule oft anders aussieht. Ja? Die Idee ist, kann man das eigentlich sehr nah daran bringen, dass man dieses selbstbestimmte Lernen so krass wie möglich wieder in den Vordergrund bringt? Und wie können Dinge, die wir in der Informatik gelernt haben, wie Graphen, Routing-Algorithmen stecken da drin, wie kann man mithilfe von digitalen Werkzeugen dafür sorgen, dass man ganz viele Kinder nimmt oder auch Erwachsene nimmt, die ganz unterschiedliche Dinge können und entweder alle die gleichen im Schulsystem oder sehr unterschiedliche Lernziele erreichen müssen, an diese Ziele zu bringen. Und wie können dann die Menschen, die letztendlich das dabei helfen müssen, durch digitale Werkzeuge es schaffen, trotz ihrer begrenzten Zeit und begrenzter Personenstärke, letztendlich dann es schaffen, Bildungsangebote zu gestalten, die alle auf ihren Lernpfaden, auf ihren individuellen, zu diesen Zielen bringen. Das ist natürlich ein sehr großes Ziel, auch etwas, wo man nie ein Ideal erreichen wird und nie etwas erreichen wird, wo wirklich jeder machen kann, was sie oder er möchte. Aber es ist etwas, woran man forschen kann und sich überlegen kann, wie können wir denn das, was wir in der Informatik gelernt haben, jetzt wirklich nutzen, um nicht das nächste Large Language Model und ChatGPT, den nächsten Chatbot, der dann Erdkunde unterrichtet, zu bauen, sondern etwas zu bauen, was nicht das und was nicht die Begleitung durch eine Lehrkraft ersetzt, sondern das Lehren und Unterrichten zu einem Begleiten und Gestalten überführt. Das ist hier die Hoffnung und die Idee letztendlich. Ja. Ja, all das soll, und hier sind wir jetzt bei dem Punkt, was wir uns für die nächsten 10 Jahre vorgenommen haben, das alles soll in einer Gemeinschaft passieren. Und wir möchten weg von dem Image, ja, da ist so ein Verein, der macht irgendwie Techniksachen mit Kindern, hin zu, naja, eigentlich ist das nur eine Idee und da sind Leute, die gehen irgendwie visionär an diese Idee heran, hin zu, wir können alle irgendwie was machen. Ne? Die Idee der TechEds-Gemeinschaft ist, dass es nicht Vereinsmitglieder oder Leute, die sich irgendwie zu Workshops hier angemeldet haben bei TechEds, irgendwie was machen, sondern die Idee ist, wenn ihr, egal wer ihr seid, sagt, naja, also so eine verstehbare, digitale oder insgesamt verstehbare Welt, das finde ich total super und das Ziel, dass allen die Möglichkeit gegeben werden soll, Technik zu hinterfragen und Entscheidungen zu treffen und aktiv zu gestalten. Und er sagt, das soll auch Kindern zustehen, das Recht. Und oder ganz unabhängig vom Alter, jedem zustehen das Recht. Und jeder soll die Chance dazu kriegen, sich nicht berieseln zu lassen, sondern letztendlich diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Dann gehört ja eigentlich dazu, das ist eigentlich die Idee. Ne? Und ob das jetzt in irgendeinem anderen Hackspace stattfindet, außer im Makerspace Bonn, ob das mit Leuten, die auch bei uns im Verein Mitglied sind, stattfindet oder einfach nur mit Leuten, die ähnliche Ziele und ähnliche Ideale vertreten, dann entsteht eine große Gemeinschaft. Ja. Das ist die Idee, die wir uns für die nächsten 10 Jahre vorgenommen haben und uns wünschen, dass sie in einer, ja, wie es ja gerade auch in den sozialen Medien immer beliebter wird, in einer dezentralen, föderierten Form wächst und entsteht. Die Frage ist vielleicht bei verschiedenen Leuten, wie soll das eigentlich funktionieren? Das klingt irgendwie total kompliziert und irgendwie gefährlich und wuselig und ja, und das ist es auch, ja. Wir sind kein Teil der Chaosbewegung, aber die Chaosbewegung heißt ja nicht Chaosbewegung, wenn nicht dem Hackertum ein gewisses Chaos innewohnen würde. Natürlich haben wir uns trotzdem Gedanken dazu gemacht, wie man dafür sorgen kann, dass daraus kein reines Chaos wird und vor allem nicht Leute überfordert abgehängt werden. Deswegen würde ich als letztes gerne noch euch ein bisschen was dazu erzählen, wie wir das bei uns im TechEds-Verein gestalten, dass auch Jugendfreizeiten funktionieren, dass Leute sich mit ihren Ideen, die sie einbringen wollen, auch dann ausleben können. Wie machen wir das? Ja, das funktioniert einmal dadurch, dass wir in den letzten Jahren an einem Leitungskonzept gearbeitet haben, das eigentlich nicht mehr den traditionellen Vereinsvorstand, der irgendwie Entscheidungen trifft und Geld ausgibt, irgendwie so im Zentrum hat, sondern ein Gremium, was in 4 verschiedenen Bereichen auch begleiten soll. Ja? Also das, was ich jetzt eben bei dem Indidakt-Projekt gesagt habe, was eigentlich aus unserer Sicht so die Idealvorstellung einer Lehrkraft ist, nämlich eine begleitende Rolle und gestaltende Rolle, das wollen wir bei uns in der Leitung letztendlich vorleben und haben dafür in diesen 4 Bereichen uns überlegt, bei was braucht man denn in so einem in so einer Gruppe eigentlich Unterstützung. Und das sind die vier Bereiche Pädagogik, wo es natürlich darum geht, dass vor allem junge Menschen auch erstens befähigt werden, aber auch geschützt werden, dass koordiniert wir eigentlich als begleitendes Team auch wissen, wo wollen die Leute eigentlich hin, was interessiert sie eigentlich, wo kann man sie abholen, was können sie selber, wobei brauchen sie Hilfe. Bis hin dazu, dass natürlich, ganz klar, bei uns auch Menschen, ganz unabhängig vom Alter, in alle Rollen hineinwachsen können. Und hineinwachsen heißt bei uns, dass man sich auch eine Rolle, wo man eigentlich noch gar nicht die Kompetenzen zu hat, aussuchen kann, wenn man gerne in diese Rolle hineinwachsen möchte. Und dann wir natürlich auch Leute brauchen, die entsprechend dabei unterstützen, sich Ideen überlegen, wie können wir das denn oder bis zu welchem Grad können wir das ermöglichen und was müssen wir tun, damit daraus auch eine sinnvolle Sache für alle Beteiligten wird. Das zweite ist das Thema Didaktik, wo es darum geht, ja klar, ne, Didaktik kennt man als Stichwort, letztendlich zu überlegen, wie vermitteln wir denn eigentlich Wissen? Ja, also wir haben immer wieder dieses Setting. Klar, das kommen nicht von selber ganz viele Leute zu uns, ganz viele Kinder und sagen, hier, ich will das kaputt machen, ja, ich habe meinem Papa die Mikrowelle geklaut, jetzt lass ihn mal kaputt machen. Ja. Das passiert natürlich nicht einfach so reihenweise, sondern wir müssen natürlich auch Impulse geben. Und dazu bieten wir jetzt hier zum Beispiel bei der Froscon und ja, zuletzt bei unserem großen Feriencamp dann natürlich auch von uns ausgearbeitete Ideen an. Die entstehen normalerweise im Kern so, dass die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in der Gemeinschaft schon aktiver sind, letztendlich sich zusammensetzen und überlegen, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gemacht? Womit haben wir uns eigentlich beschäftigt? Und was können wir daraus machen für andere Kinder und Jugendliche, die von diesem Gedanken, dass man selber auf die Idee kommen kann, Sachen zu hinterfragen und zu gestalten, halt noch ein bisschen weiter entfernt sind und erstmal nur kommen, um in einem Workshop zu sitzen und in den Ferien was mit Technik zu machen. Ja. Und das soll natürlich gestaltet werden, sodass es dann letztendlich zu nicht zu Projekten führt, die wir vorgegeben haben, sondern letztendlich auch dann daraus der Funke überspringt, zu sagen, ich baue jetzt was anderes. Sehr schönes Beispiel, gerade hier von den Frog Labs, ist ein Kind dabei, das gesagt hat, ja, ich höre jetzt hier erstmal auf mit den Workshops, ich habe im Programm gesehen, da im Matrix-Dev-Room, da kann ich lernen, wie man einen Matrix-Bot programmiert. Da gehe ich jetzt erstmal hin und dann könnt ihr ja mir morgen helfen, das mit meinem Mini-LED-Display zu verknüpfen, dass ich da dann mit einer Chat-Nachricht Text draufschreiben kann. Total super, ja, wir sind erstmal raus für die nächsten 2 Stunden, ja, und danach kommt der junge Mensch wieder und sagt, naja, jetzt habe ich hier ein paar Puzzleteile, jetzt aber auch mal zusammensetzen, ja. Ja, organisatorische Leitung, Veranstaltungsplanung, wer gerade bei uns an Frog Labs teilnimmt, ja, wir haben tatsächlich eine organisatorische Leitung. Manchmal nimmt man sie mehr wahr, manchmal weniger. manchmal gibt es ein bisschen mehr Chaos, manchmal ein bisschen weniger. Wie sollen eigentlich Veranstaltungen aussehen, wie werden die geplant, gibt es eigentlich genug Leute, die irgendwas machen, steht denn um 13.15 Uhr das Essen da und so weiter. Und eine technische Leitung, die dafür sorgt, dass natürlich auch die Infrastruktur, mit der wir arbeiten, sinnvoll funktioniert, aber auch dabei hilft, wenn Leute da halt reingucken wollen. Ja? Also auch SystemadministratorInnen oder Leute, die lernen wollen, wie Kubernetes funktioniert und so weiter, können das natürlich auch bei uns in der Praxis tun und dabei helfen, unsere Technik, unsere Infrastruktur mitzugestalten und am Laufen zu halten. Wenn Sie das tun, tun Sie das normalerweise in Arbeitsgruppen. Da gibt es momentan die AG-Redaktion, die sich darum kümmert, dass unsere Online-Plattformen, auf der man seine Wünsche und Ideen äußern kann und diskutieren kann, nicht im Chaos versinken. Da steht kompletter Quatsch drin. Okay, macht nichts, ja? Okay, da fehlte offenbar der Speichern-Button nach dem Copy and Paste. Naja, ihr habt hier noch jemand, der euch das erzählt. Das ist natürlich sehr praktisch. Redaktion, die dafür sorgt, dass unsere Online-Foren und so weiter nicht im Chaos versinken, da eine gewisse Struktur drin ist und auch eine Umgebung entsteht, in der wirklich neue Ideen wachsen können. Da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt, ja, weil wir mit gar nicht mal so wenig Chaos angefangen haben. Die AGs sind auch Möglichkeiten, wo man relativ niedrigschwellig auch dabei helfen kann, dass die Gemeinschaft wächst und entsteht. denn da kann überall Hilfe gebraucht werden. Der G Öffentlichkeitsarbeit, ja okay, da geht es darum, wir wollen natürlich auch Leute erreichen mit unseren Ideen, da helfen auch Leute bei mit, zum Beispiel Mats mit Videos und Ähnlichem, die dann ja auch während der Veranstaltung mal gemacht werden und vielleicht auch später veröffentlicht werden. Genau, und ja, das Thema Administration habe ich gerade schon genannt, dass auch unsere Infrastruktur am Laufen gehalten wird. Das sind alles Dinge, wo natürlich unsere Leitungsgruppen, Leitungsgremien koordinieren, dass das am Laufen bleibt. Aber dann jeder, der Interesse hat, egal welchen Alters, egal ob schon kompetent oder einfach nur interessiert, in diesen Arbeitsgruppen dann letztendlich dann auch sich da einbringen kann. Wenn man dezentral erstmal mitmachen möchte, dann haben wir drei Stufen letztendlich von Online-Plattformen. Wir haben einen Chat, in dem ja relativ schnelllebig sich unterhalten wird. Da geht es auch um Gott und die Welt, um alles Mögliche. Da muss es nicht nur um Technikthemen gehen, wo einfach Austausch stattfindet, spontane Diskussionen, sowohl wie funktioniert denn Technik XY mal eben schnell zwischendurch, als auch, ey Leute, morgen ist Sommerfreizeit, haben wir schon eine Idee, was es zu essen gibt irgendwie und ja, irgendwie sowas, ne? Dann gibt es ein Forum, wo die Idee ist, dass da letztendlich Dinge passieren, die längerfristig leben sollen, ja, also die Idee ist so, wer im Chat gerade mitliest, ist okay, aber wer nicht mitliest, der hat nichts verpasst. Im Forum ist die Idee, da kann man auch später mal noch Dinge nachlesen. Und wenn man möchte, dass man da andere auch erreicht, zum Beispiel eine Abstimmung machen möchte oder sich zu einem oder wissen möchte, wer macht denn mit mir zusammen an einem Technikthema mit, dann kann man das da posten, damit nicht jemand, der es gerade nicht nebenbei mitgelesen hat, auch die Möglichkeit bekommt, was mitzubekommen. Und ein Wiki, befindet sich jetzt gerade seit ein paar Tagen im Aufbau, wo dann wirklich Sachen drinstehen sollen, wie funktioniert Tech-Kids-Gemeinschaft, wie funktionieren die Leitungsgruppen, aber auch wie funktioniert es, ein Gerät XY auseinanderzunehmen, wie funktioniert es, meinen Mikrocontroller, den ich bei einem Workshop gebaut habe, zu Hause weiterzubauen oder was anderes daraus zu bauen und so weiter. Und als letztes gibt es zwei Austauschformate, nämlich einmal das Online-Plenum, das findet zweimal im Monat statt, aktuell am 10. und am 27. jeden Monat. Das wurde mit einem sehr wissenschaftlich durchdachten Skript entwickelt, das die verfügbaren Wochentage so korreliert hat, dass das an möglichst vielen unterschiedlichen Wochentagen stattfindet, aber so selten wie möglich an Feiertagen. Ja, also ganz viel digitale Hilfsmittel stecken in dieser Terminplanung. Also falls ihr mal Termine sucht, wo öfters mal jemand kann, 10. und 27. eines Monats. Wir haben wir für euch rausgefunden, müsst ihr das nicht machen. Ja? Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dürft ihr aber gerne vorbeikommen. Camp Days. Achso, nee, geht jetzt natürlich nicht mehr, weil da ist ja Online-Plenum von Tickets. Also die Termine sind für euch jetzt geblockt. Ne? Das müsst ihr euch andere ausrechnen. Und das zweite Format sind Camp Days, alle 2 bis 3 Monate. Wo dann die Idee ist, dass alle aktiven Projektmitglieder, das sind also die sagen, ey, ja, in meiner Freizeit verbringe ich ziemlich regelmäßig Zeit damit, eins dieser drei Projekte weiterzubringen, sowohl für mich als auch vielleicht für andere die Themen weiterzubringen, sich da wirklich treffen zu einem kleinen Barcamp-ähnlichen Wochenende mit Übernachtung, oft auch mit einer Freizeitaktivität. Zweimal waren wir jetzt im Linux-Hotel in Essen und da gab es dann halt auch einen Ausflug entweder ins größte Eisenbahnmuseum Europas oder Deutschlands oder NRWs, irgendwie sowas. Oder in das Anschauungsbergwerk in Bochum oder einfach mal ein Escape Room spielen oder sowas. Sowas passiert da. Aber eben mit dem Fokus darauf, dass in einem Barcamp-ähnlichen Format Leute zusammen an diesen Zielen arbeiten. Da dürfen nicht nur Leute hinkommen, die schon regelmäßig aktiv sind in der Gemeinschaft, sondern natürlich auch jeder andere, der sagt, ja, die Ideen finde ich super. Da möchte ich vielleicht mal punktuell mitgestalten oder mich einbringen. Ja, so kann es aussehen. Ja, das ist ein von einem Camp Day oder von zweien zusammengeschnitten. Ja, von wir diskutieren Sachen ist hier ein bisschen blöd zugeschnitten. Ja, an den Pinnwänden steht normalerweise mehr. über, wir basteln wirklich auch hier an Technikthemen und denken uns neue Sachen aus oder basteln an irgendeinem Projekt weiter, bis hin zu, in der Weihnachtszeit war das, da wurden, ich glaube, hunderte dieser Tux-Kekse gebaut und gebacken und angepinselt. Ja, das ergänzt sich auch da dann entsprechend sehr, sehr schön, dass man halt auch in der Gemeinschaft was macht und dabei auch diese Projektideen weiterbringt. Ja, jetzt seid ihr dran. Wenn euch die Idee gefällt, bei sowas Dinge weiterzubringen, dann macht natürlich einfach. Immer wenn ihr einem Kind oder einem Erwachsenen die Chance gebt oder das Recht gebt, seine Technik frei zu benutzen, auseinanderzunehmen oder zu hinterfragen, ja, dann ja, herzlichen Glückwunsch, habt ihr schon einen super Beitrag geleistet. Ein paar weitere Ideen stehen hier noch. Man kann natürlich in unseren Leitungsgruppen beim Begleiten helfen. Je größer die Gemeinschaft wird, desto mehr Leute muss man auch haben, die sich wirklich den Hut aufsetzen und sagen, ich halte die Augen dafür offen, dass die Leute, die in der Gemeinschaft zusammenarbeiten, dabei glücklich und zufrieden sind und man ihre Ziele kennt und ihnen vielleicht auch ein bisschen dabei helfen kann und so weiter. Unser absolutes Sorgenkind, unsere Website, wir haben gerade mal wieder eine neue gemacht, da stehen genauso wenig Inhalte drauf wie auf der alten. Deswegen müsst ihr immer zu Vorträgen kommen, wo ich so einen Kram erzähle und könnt das nicht einfach online lesen. Da wollen wir aber besser werden. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, wo man, wenn man einfach guter drin ist, Dinge, die hier so stichpunktartig stehen, vielleicht auszuformulieren oder ein bisschen CSS-Styling-Geschick hat. Oder wenn man Python oder JavaScript kann und uns helfen möchte, unsere Verwaltungssoftware, die sehr viele neue Dinge zur Unterstützung dieser Gemeinschaft lernen muss, weiterbringen möchte, kann das tun. Und MultiplikatorInnen sind super wichtig, einfach die Ideen auch an Schulen oder an Hackspaces, Makerspaces zu tragen. Auf kleiner Ebene einfach mal zu sagen, ganz blöde ausgedrückt, ne? Ich mache das immer ein bisschen ungeschickt, ihr macht das dann bestimmt geschickter, zu sagen, dein Discord-Chat da in deinem Makerspace, ist dir eigentlich bewusst, dass den Leute unter 16 gar nicht benutzen dürfen? Wäre es nicht cool, wenn die auch mitmachen dürften? Irgendwie sowas? Und was könnte man da tun? Ne? Bis hin zu auch Schulen motivieren, sich mal nicht nur von den Herstellern, die groß und bekannt sind, sondern auch mal von einem kleineren Open-Source-Projekt, wo es aber auch sehr guten Support für gibt, mal zeigen zu lassen, wie kann man denn Schulverwaltung eigentlich digitalisieren vernünftig. Ja, und sich zumindest mal Sachen anzuhören. Das muss ja gar nicht dazu führen, dass dann ein Open-Source-Produkt benutzt wird. Es muss einfach nur dazu führen, dass man sich auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus bewegt hat und sich mal was angeguckt hat. Ja. Das war meine Erzählung dazu, was wir in den letzten 10 Jahren gelernt und ausprobiert haben und was unsere Idee ist einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, die offen dafür ist, allen Menschen, egal welchen Alters, wirklich einen selbstbestimmten und nach ihrem Belieben passiven oder aktiven Umgang mit digitalen und realen Dingen zu ermöglichen. Ja, vielleicht zeige ich meine Abschlussfolie noch vor der Fragerunde. Ihr findet uns auch auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen. Der wichtigste Social-Media-Kanal dieses Wochenende ist natürlich die Mensa mit den Projektständen. Da findet ihr uns hinten links, wenn ihr mit uns noch quatschen wollt. Dann haben wir natürlich das Web, unsere Website, wie gesagt. Fehlen noch einige ausgestaltete Inhalte. Hilfe dabei, unsere Ideen in schicke Websites zu übertragen, ist sehr gern gesehen. Und im Fediverse, Mastodon und so weiter, findet ihr uns auch unter diesem schönen Handle da, techkids_ev@floss.social. Ja, und letztendlich mache ich hier mal ganz dreist extra am Ende des Talks, falls mich gleich einer abwürgt deswegen. Wenn euer Logo da stehen soll, wenn ihr irgendwelche Unternehmen kennt oder UnternehmerInnen seid oder als andere Organisation und die Gemeinschaft fördern möchtet, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass da irgendwann euer hübsches Logo zu sehen ist. Es wäre auch noch eine Möglichkeit mitzugestalten. Okay. Ja, das war das, was ich euch zu erzählen habe. Wir haben noch 10 Minuten Zeit oder 5 Minuten etwa, dass ihr mir was erzählen könnt oder Fragen stellen könnt. Und ansonsten sind wir, wie gesagt, auch mit unserem Projektstand noch in der Mensa für die nächsten 1,5 Tage.
Hallo. Hi, ich hätte eine Frage, und zwar, ob euch auch was interessieren würde, was irgendwo zwischen analogen und digitalen ist, aber mit Open Source zu tun hat. Und zwar gibt es ja, ich arbeite an der Universität Bonn, unterrichte da, habe ein Bonn Lab for Analog Games and Imaginative Play gegründet dort gerade, und in dem Bereich von Tabletop-Rollenspielen, also kennen vielleicht alle so Dungeons and Dragons und sowas, da gibt es ja auch so eine gewisse Verbindung in die Open-Source-Kultur, weil da seit den 2000er Jahren so Lizenzmodelle adaptiert wurden, nicht unbedingt komplett im Open-Source- und freien Bereich, aber doch mit Verweis darauf. Und gerade in der Independent-Tabletop-Rollenspiel-Szene gibt es so ganz viel, was da in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Also dass so Leute, die eben so Spielsysteme entwickeln, die dann als System Resource Document veröffentlichen und dann unter Creative Commons Lizenzen stellen, damit andere dann damit eigene Spiele machen können und so weiter und so fort. Also da wird eben im analogen Bereich im Endeffekt auch mit offenen Lizenzen gearbeitet, und man kann dadurch eben auch sehr schöne so Hacking-Projekte und so weiter machen. Mhm. Ist das sowas, was auch bei euch irgendwie auf dem Schirm ist oder euch interessiert? Oder?
Klar, man kann es selber gestalten, man kann es adaptieren, man kann sich fragen, warum funktioniert das eigentlich, dass der Spielverlauf dann auch vernünftig wird, da ist ja auch ein bisschen oder sehr viel Kunst dabei, ne? Und wenn es dann doch zu analog ist, kann man daraus ja immer noch ein kleines digitales Rollenspiel bauen. Ne? Also, ja klar, warum nicht?
Ja, ich habe eine Frage zu euren Erfahrungen mit Schulen. Du hattest ja angefangen mit diesem Satz, dass man sich nichts von Kindern erklären lässt, und es leuchtet mir total ein, euer Einsatz oder Ansatz, aber wie sind da eure Erfahrungen, wie wird das aufgenommen von Schulen? Haben die Angst davor, sind die interessiert? Ja.
Sehr unterschiedlich, wirklich sehr unterschiedlich. Natürlich meistens Angst. Ja. Wir haben aber auch Schulen, die sehr offen sind, ne? Also gerade unser Alexis Schulinformationssystem, dass man sich auch vorne angucken kann, Schulverwaltungssoftware, das ist aus einer Schule herausgewachsen, in den Verein hier rein, beziehungsweise wir haben da der Schule geholfen, dass nachdem die SchülerInnen, die das Ding gestaltet hatten, so langsam in Richtung Abitur kamen, das Projekt auch außerhalb weiterführen können und es dann letztendlich größer wird und auch in der Schule dann halt nachhaltig weiter funktioniert. Die Schule ist ein ziemlich gutes Musterbeispiel dafür, dass Schülerpartizipation sehr, sehr stark gelebt wird. Ist ein Regelgymnasium in Lübeck, Katharineum. Da ist das also wirklich sehr, sehr tief verwurzelt in der Schule, auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, auch schon aus sehr undigitalen Zeiten. Aber in Lehrerkollegien an sich, die nicht in so einer Umgebung sind, sieht man sehr viel Angst davor oder ja. Ja. Ich habe keine Messwerte, ne? Sage ich mal so, aber die Angst ist natürlich da. Man muss sich gut umgucken, um Schulen zu finden, wo es schon an der Tagesordnung ist. Und in allen anderen muss man halt durch positive Beispiele, durch positive Erfahrungen irgendwie dafür sorgen, dass es ja, dass weniger Angst da ist, ne? Okay. Ja, dann, wie gesagt, wenn ihr noch mit uns reden möchtet oder Fragen habt, Mensa hinten links ganz durch, schöner Stand in den Farben, die ihr hier gesehen habt, zum Beispiel dieses Blau und das Orange, erkennt ihr sofort, sind wir da. Und ja, wenn ihr es schafft, vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen, mehr digitale Selbstbestimmung und digitale Rechte zu ermöglichen, dann ist das eine gute Sache aus unserer Sicht. Vielen Dank.